Jeder hat einen Grund, warum er hier auf der Erde ist. Versuch rauszufinden, was dein Grund ist, warum du auf der Erde bist. Und jemand fängt an zu sagen, aber in unserer Firma werden keine Arschbomben gemacht. In unserer Firma wird die Rolle vorwärts mit Köpfer gemacht und wir möchten sie bitten, damit wieder anzufangen. Wenn du das jetzt weitermachst, machst du es eigentlich nur, weil du dort ein cooles Gehalt bekommst, aber nicht, weil du das machst, was dir wirklich langfristig und dieses Zufriedenheitsgefühl,
Erfüllung,
das zu tun, was du wirklich, diese Erfüllung, genau, dieses, wie ich das ja auch gesagt habe, in Fülle leben und in der Vorstellung zu sein, wie du dich wohlfühlst in deinem Doing.
Wenn du es genau so machst, ja, dass du dafür losgehst, was dich so richtig krass erfüllt, dann geht es nicht darum, dass die Leute im Außen irgendwas klatschen, sondern dass es dann ja auch im Endeffekt, und das ist ja ein Abfallprodukt, auch auf dem Konto klatscht.
Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man als Unternehmer auch Geld in die Hand nimmt, um es zu investieren, um was Gutes draus zu machen. Wer in Fülle in seiner Vorstellung lebt, erfolgreich zu sein und eben sich danach ausrichtet, wird immer Geld haben als Selbstständiger. Wenn du den Tierschutz letztendlich im Herzen trägst und du dann ein Geschäftsmodell aufbaust, dann kommst du zwangsweise auch in die Überlegung, kannst du das miteinander kombinieren?
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in meinem Podcast Vegan Erfolgreich Glücklich. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute habe ich natürlich wieder einen richtig coolen Gast bei uns hier im Podcast. Er ist Experte im Bereich Versicherung, Kapitalanlagen und Investment mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche, Familienvater und Vollzeit-Veganer. Sein veganer Lebensstil hat ihn nicht nur körperlich, sondern auch in seiner persönlichen Entwicklung bereichert und inspiriert, sodass er seit 2024 den Fokus auf sein Herzensprojekt Ethical Insurance with Impact, kurz EII, legt. Ihm geht es nicht nur um eine ethische Beratung seiner Klienten, sondern auch um das, was daraus Gutes für diejenigen entstehen kann, die am Rande der Gesellschaft oft vergessen werden. Sein Motto ist, eine Beratung ist nur so gut wie die Absichten dahinter. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sebastian Ebermann.
Geht runter wie Öl, Steffi, muss ich sagen an der Stelle. Vielen Dank für das tolle Intro. Hast du dir gut überlegt? Passt 100%.
Es passt 100%, genauso ist es. Sebastian, ich freue mich mega, dass du da bist. Ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier auch so ein bisschen mit reinnimmst so in deine Welt. Wir kennen uns ja tatsächlich schon eine ganze Weile. Also ich würde sagen, fast, nicht ganz, aber fast 20 Jahre locker. Und ich finde es so cool, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen und wir ja auch den veganen Weg eine ganze Weile zusammengegangen sind. Also eigentlich nicht von Anfang an. Du bist dann irgendwann dazugekommen. Ja, und jetzt machst du halt einfach ganz, ganz großartige Sachen komplett zu 100% im Einklang mit deinen Werten. Und das finde ich natürlich total toll. Und da würde ich jetzt einfach mal unfassbar gerne reinstarten, wie das bei dir alles so angefangen hat, wie du überhaupt oder dazu gekommen bist, dich mit dem Bereich Versicherung, Finanzen zum Beispiel auch selbstständig zu machen, wie der Veganismus da ganz konkret reingespielt hat und was du jetzt eigentlich wirklich machst. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit abholen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder die jetzt auch zuschauen, da nochmal so einen Einblick bekommen, wer du bist und was du eigentlich genau machst?
Ich würde sagen, dann fange ich einfach mal so ein bisschen mit meinem Privatleben an. Ich bin 43 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne im wunderschönen Hamburg-Dubenstedt, also so ganz am nördlichsten Zipfel Deutschlands. Und was mich hierhin verschlagen hat, ist im Endeffekt, dass hier eine richtig, richtig coole Gegend ist. Also wer Dubenstedt noch nicht kennt, es lohnt sich immer. Wir haben eine ganz tolle Eisdiele am Dubenstedter Kreisel. Und es ist wir wohnen hier sehr nah am Naturschutzgebiet und ich liebe das einfach, dort spazieren zu gehen, die Seele baumeln zu lassen und sich vom Alltagsstress so ein bisschen mal auch abzukapseln. Das brauche ich ganz oft. Und ja, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann schaue ich auf ein Feld. Ein paar Pferde stehen hier. Also es ist eine idyllische Landschaft und es bringt mich total runter in meinem teilweise sehr stressigen Job.
Aber das war ja auch mal anders. Also du bist ja jetzt einen komplett neuen Weg eingeschlagen und hast ja irgendwann gesagt, ich will es anders machen. Also gerade wenn man ja auch einen Job hat, der einen eben auch zeitlich sehr fordert, ist es ja, finde ich, besonders schön, dass man dann die ganze Zeit das macht, was einem wirklich wichtig ist. Und genau das machst du jetzt ja auch. Das heißt, du bist jetzt ja, ich sage mal, nicht selbst und ständig, ja, sondern du bist ja ständig du selbst, ja.
Auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es so, mein Lebensmotto ist ja so ein bisschen auch in Fülle zu leben. Also wirklich in vollen Zügen zu genießen, was man tut. Und immer die Vorstellung zu haben, was man wirklich sein möchte und wo man hin möchte und sich das wirklich auch zu visualisieren und sich bildlich vorzustellen. Und es geht manchmal schneller, als man denkt, dann ist man es auf einmal wirklich. Also du kennst ja wahrscheinlich auch diesen Grundsatz, sich das, was man sein möchte, so lange vorzustellen, bis man es irgendwann ist. Und das ist so ein kosmischer Grundsatz, den ich am Anfang für ein Gerücht gehalten habe. Aber je öfter ich das praktiziert habe, desto näher bin ich eigentlich dahin gekommen, dass es wirklich nicht nur ein Gerücht ist, sondern dass es tatsächlich auch faktisch funktioniert. Also ich finde, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht fragen, warum tun sie etwas? Also dieses ganze Why, das ist bei mir im Laufe der Zeit erst gewachsen. Ich würde sagen, so seit 3-4 Jahren ist es so, dass ich mich frage, warum tue ich das eigentlich? Weil ich bin seit 2003 in der Versicherungsbranche und ich bin mit einem klassischen 2.350 Euro Bruttoeinkommen eingestiegen, ne? Und ich habe relativ schnell gute Erfolgserlebnisse für mich erzielen können und auch für die Firma, für die ich gearbeitet habe. Aber ich habe mich eigentlich nie gefragt, warum bin ich eigentlich erfolgreich? Warum tue ich das? Warum bin ich in der Branche Versicherung gelandet, die ja eigentlich total fernab von meinem Lebensmotto ist, so, weil Versicherung und Finanzen ist ja eigentlich so diese schnöde, langweilige Zahlen-Mathe-Methode, Finanzen-Kategorie. Aber wenn man so ein bisschen weiter zurückgeht, dieses Why ist, um es mal aufzudecken, sich in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Das ist so das, was im Zentrum ist, also anderen Menschen zu helfen. Und ich habe mich das jetzt auch vor dem Podcast nochmal gefragt, weil ich habe das, irgendwann habe ich mal einen interessanten Podcast gehört, wo es um dieses Why ging. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mein Why? Also ich habe nie Coaching gehabt, der mich dahin gebracht hat, sondern ich habe mich dann wirklich über die Wochen immer wieder gefragt, habe mir auch aufgeschrieben immer, warum tust du das jetzt? Und als ich zur Antwort gekommen bin, habe ich wiederum gefragt, okay, die Antwort verstehe ich, warum habe ich das jetzt wieder getan? Und bin immer weiter zurückgegangen. Und das hat mich dann in meine Kindheit zurückgeführt. Also ich bin in ja relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe mit meinen Eltern in Hamburg-Steilshoop gewohnt. Wer das kennt, das ist so eine Hochhaussiedlung, ne? Und ich weiß noch, mein erstes Geburtstagsgeschenk, an was ich mich wirklich erinnern kann, ist, als ich 3 Jahre alt war. Mein Bruder und ich sind nach unten auf die Wiese zum Spielen gegangen, weil ich einen kleinen Mähdrescher geschenkt bekommen habe von meiner Mama und von meinem Papa. Und wie gewonnen, so zerronnen. Ich war unten auf der Wiese, es kam ein größerer Junge und der hat mich gefragt, Mensch, das ist ja ein cooler Mähdrescher. Darf ich den auch mal haben? Ich so, klar, du darfst den gerne haben, du darfst damit spielen. Und er ist mir geklaut worden. Also 5 Minuten später ist er schon wieder weg gewesen. Also ja, und es ist so, im Endeffekt, ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern. Also es ist, du rennst zu deiner Mama und du hast jemanden, der sich um dich kümmert. Und das war eigentlich mein ganzes Leben so, dass meine Mutter und mein Vater sind so wirklich spirituelle Menschen. Ich weiß nicht, ob sie das in dem Moment, wenn sie das jetzt hören, gerne hören, weil ich glaube, sie mögen nicht so gerne in diese Ecke gesteckt werden, aber sie beschäftigen sich mit transzendentaler Meditation, sie beschäftigen sich mit Satsang, sie beschäftigen sich mit der Frage, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Und das hat mir eigentlich sehr viel Kraft gegeben, weil meine Mutter hat mir in solchen Momenten, wo es mal so drunter und drüber ging im Leben, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, ja. Also wir haben uns stundenlang darüber unterhalten, was ist jetzt, wie fühlst du dich jetzt in dem Moment, wo dir dieser Mähdrescher geklaut wurde? Das Wunderbare dabei ist, ich habe keinen neuen Mähdrescher von ihr bekommen, aber trotzdem hat es meine Wunden geheilt, dass ich mit ihr kommuniziert habe. Also diese, man spricht ja von Resilienzfähigkeit im Leben, in schwierigen Situationen mit etwas umgehen zu können. Das ist ja Resilienz. Für mich ist das Resilienz, ne? So habe ich das verstanden. Und ich glaube, dass die Gespräche mit meinen Eltern, insbesondere mit meiner Mama, weil sie ist ja so meine Bezugsperson gewesen, weil klar, als ich nach Hause kam von der Schule oder aus dem Kindergarten, mein Vater war arbeiten, meine Mutter saß auf der Couch, wir haben uns unterhalten. Wir haben eigentlich nie große Ausflüge gemacht oder ein Rahmenprogramm gab, sondern wir haben eigentlich immer da gesessen und haben uns unterhalten, so, ne? Also diese Kommunikationsfähigkeit und dieses aufgefangen werden, diese Hilfsbereitschaft von meiner Mutter, das war, glaube ich, so das, was auch heute immer noch hinter meinem Why steckt, warum ich mich gern in den Dienst anderer Menschen stelle, weil das einfach so überwältigend schön für mich gewesen ist. Also ich habe wirklich sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen. Ich will jetzt auch nicht nur über meine Mama die ganze Zeit reden, aber so, das hat mich wirklich, glaube ich, so innerlich gekräftigt, gestärkt und auf das Leben vorbereitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Selbstständigkeit, für die ich mich jetzt entschieden habe, vielleicht hätte ich mich das gar nicht getraut, ne? Wenn ich nicht so diese grundpsychologische Sicherheit in mir gehabt hätte. Es wird schon funktionieren, weil du kannst halt mit jedem Problem umgehen, du kannst jedes Problem lösen. Und wenn du, sag ich mal, in der Fülle lebst, in der Vorstellung, es wird funktionieren, du bist erfolgreich, du verdienst gutes Geld, deine Kunden sind glücklich, dann funktioniert es am Ende auch, ne? Also das ist eben so dieses, also das Why, sich in den Dienst anderer Menschen zu stellen, klingt so ein bisschen unterwürfig, aber es ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil meine Mama hat es, glaube ich, so auf mich übertragen, weil, also wenn es eine Skala gibt, ne, der, ich sag mal, der Menschen, die am hilfsbereitesten sind, dann würden wahrscheinlich einige sagen, Jesus ist der selbstloseste, hilfsbereiteste Mensch gewesen, den es in der Geschichte gegeben hat. Ich würde sagen, meine Mutter steht noch ein Stück weit drüber. Also sie ist wirklich, sie siebt sich selber auf. Also ich habe ja auch die Telefonate mitbekommen, wenn sie mit ihren Freundinnen telefoniert hat, und sie hat sich immer um die Probleme anderer Menschen gekümmert und hat sich selbst teilweise dabei vergessen. Und ich fand das einfach sehr, sehr schön zu erleben, wie ein Mensch einem anderen Menschen, wie jetzt in meiner Situation, hilft. Und meine Mutter hat wirklich ein schwieriges Leben gehabt. Also sie hat, glaube ich, eine sehr schwere Kindheit gehabt. Und sie hat sehr viel aus ihrem Leben gemacht. Sie hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Sie hat einen sehr liebenswürdigen Mann geheiratet und hat sich eben über uns, mein Bruder und mich, eine Familie, angeeignet und hat im Endeffekt so eine richtig gute Kurve gekriegt, ne? Und das finde ich, also ich habe viel bei meiner Mutter nicht nur beobachtet, sondern auch wirklich so, als ob ich bei ihr in die Schule gegangen wäre. Und deswegen ist das so, hat sich wie so ein Faden durchs Leben gezogen. Aber ich habe so in der ersten Zeit, als ich Versicherungsverkäufer wurde und gemerkt habe, ich werde immer erfolgreicher, habe ich auch meine Mutter gefragt, das ist Zufall, ich habe dieses Jahr 60.000 verdient. Dann gab es ein Jahr, ich habe 125.000 Euro verdient. Ich habe mal gesagt, das ist Zufall, ich habe ein richtig gutes Jahr gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, das ist kein Zufall, du kannst das wirklich richtig gut. Aber ich habe immer gedacht in dem Moment, ja, was bringt es mir, wenn meine Mutter mir sagt, ich bin ein guter Versicherungsverkäufer? Ja, das soll mir doch mein Chef sagen, ne? Aber als ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, dass das eben das ist, was meine Mutter auf mich übertragen hat, diese Hilfsbereitschaft. Wenn du dich als Versicherungsmensch in den Dienst anderer Menschen stellst, einfach unterstützt und versuchst, das Beste rauszuholen und den Kunden besser zu stellen, als er vorher gewesen ist. Und wenn es einen Problemfall gibt, einen Schadensfall, jemand hat einen schweren Unfall gehabt, jemand wird schwer krank oder jemand ist beklaut worden, und du versetzt dich einfach in diese Person hinein und überlegst, was muss jetzt passieren, damit alles gut wird, und du unterstützt die Menschen, dann ist es ja für den Kunden auch ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist so ein Teil meines Erfolgskonzeptes. Habe jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber das ist eben das Ergebnis meiner Eigenrecherche gewesen, warum ich diesen Job so gerne tue, letztendlich, ne? Und
es ist ja ganz spannend, ich muss da mal direkt reinfragen, weil Versicherung ist ja eigentlich etwas, wo die Leute sagen so, ja, das ist ja irgendwie, vielleicht ist es sogar irgendwas Unseriöses, und da arbeiten dann nur so Haie und wird man über den Tisch gezogen. Und das wird ja eigentlich so, im Volksmund ist das ja, wird das ja so runtergedrückt. Was ganz spannend ist, in Amerika ist es genau andersrum. Wenn du sagst, du arbeitest bei einer Insurance Company, dann sagen sie, oh wow, ja, weil sie da halt auch schon merken, wie cool und wie wichtig das ist, ne? Und so wie du das jetzt gerade nochmal beschrieben hast, ist es ja eine komplett andere Sichtweise und auch diese Liebe zu dem Job, also zu dieser Tätigkeit selber, Menschen wirklich aufrichtig helfen zu wollen mit einem guten Produkt, mit einer tollen Dienstleistung, mit einem großartigen Service, das ist ja nochmal eine komplett andere Sichtweise. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Hast du da für dich auch irgendwie Gegenwind mal erfahren oder auch diese Erfahrung gemacht, oder sind diese Erfahrungen da durchweg positiv, was sich ja auch in den Zahlen so widerspiegelt?
Ja, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wäre ich in so eine sozialpädagogische Richtung gegangen oder in eine psychologische Richtung, dann hätte ich vielleicht diesen Gegenwind, anderen Menschen zu helfen, gar nicht gehabt. Aber Menschen lassen sich in der Versicherungsbranche eigentlich, sage ich jetzt mal ganz blöd, das hört sich jetzt bescheuert an, aber sie lassen sich nicht gerne freiwillig helfen. Also man muss immer so ein bisschen Impuls geben und sich so ein bisschen marketingmäßig interessant machen, damit der Mensch erkennt, oh, es ist eigentlich doch ganz gut, sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Aber du bekommst ja im ganzen Leben immer so, ja, ich habe es jetzt aus der Psychologie mal als das Wort, ich weiß gar nicht, ob es jetzt fachlich richtig ist, aber diesen Gefühlsklärer, ne? Du bekommst jemanden vor die Nase gesetzt, der dir etwas lehren soll. Und ich bekomme ja im Endeffekt ständig Menschen vor die Nase gesetzt, die sagen, Versicherung weiche von mir, ich habe kein Interesse dran. Und da lernt man im Endeffekt sehr, sehr gut mit umzugehen, dass man das über eine, ich sag mal, hilfsbereite und aber auch vertriebsorientierte Art hinbekommt, so den Weg zu den Menschen zu finden. Also es will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber wenn ich am Tisch mit einem Menschen sitze und mich mit ihm unterhalte, ich unterhalte mich ja nicht nur über Versicherung, ich unterhalte mich, sag mal, 70% im Gespräch auch über private Dinge und über das Leben. Und heute hatte ich zum Beispiel eine Kundin, mit der habe ich mich über Horoskope unterhalten, ja. Und das hat eine Stunde gedauert und wir haben dann irgendwie eine Viertelstunde über Versicherung geredet. Sie hat gesagt, du kannst das gerne alles übernehmen. Wir machen nochmal einen Termin und dann kannst du mir das mal erklären. Aber das ganze Gespräch war irgendwie für mich sehr bereichernd. Aber dahin zu kommen zu dem Termin, das war halt nicht so, dass diese Kunde mich angerufen hat und gesagt, ich hätte gerne ein Gespräch zum Thema Versicherung, Finanzen, sondern das ist eine Person, die habe ich jetzt in einer Vortragsveranstaltung kennengelernt. Und sie hat gesagt, ich habe schon alle Versicherungen. Ich habe gesagt, es ist doch super, dass du schon alle Versicherungen hast, aber vielleicht können wir uns ja trotzdem mal treffen und ich kann dir mein Feedback geben. Ich glaube, es wäre für dich ein großer Mehrwert, wenn ich mir auch helfe. Also ich würde mich dann zwischen die Versicherung und dich stellen und wäre sozusagen dein Berater, der dir sozusagen auch im Schadensfall helfen kann. Und meinte sie, oh, das klingt gut, das können wir gerne mal machen. Und ich habe einen Termin vereinbart. Und aus diesem Termin ging es dann eigentlich gar nicht mehr um das Thema Versicherung, sondern es ging eigentlich um das Thema tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung, Horoskop, Tarotkarten und so weiter. Also mich kann man mit sowas wirklich begeistern. Für viele ist das ja zu esoterisch, aber ich finde sowas super interessant. Und ich kann mich eigentlich mit jedem darüber sehr gut unterhalten. Und deswegen hat das Gespräch so eine Wendung angenommen. Und deswegen glaube ich, jeder Mensch, den du im Leben kennenlernst, hat ja irgendwo eine Aufgabe. Und es hat immer einen Sinn, warum du einen Menschen kennenlernst. Und das fand ich auch, um das nochmal zu unterstreichen, an der mein Sohn Jonathan, der geht ja an die Rudolf-Steiner-Schule. Und da gibt's natürlich auch Konflikte mit anderen Schülern und ja, wie komme ich im Unterricht weiter und so fort. Und wir haben ja Gespräch mit der Lehrerin gehabt und sie hat auch gesagt, es gibt einen Grund, warum Jonathan hier in diese Klasse gekommen ist. Es gibt einen Grund, warum Jonathan diesen Weg gegangen ist. Und es gibt auch einen Grund, warum Jonathan jetzt in diesen Konflikt geraten ist. Und lass uns doch mal versuchen zu überlegen, was jetzt der Grund ist. Weil dann kommen wir der Sache vielleicht viel, viel näher, wie wir ihn auch unterstützen können. Und deswegen so dieses ganzheitliche Helfersyndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, was ich habe, also anderen Menschen, mich in den Dienst anderer Menschen zu stellen, das hat immer bei Versicherungen so einen Widerstand, wo ich für mein Leben immer mal wieder noch mehr reingehen muss, das auch wirklich zu beweisen, dass ich es kann. Und somit hat es noch viel mehr Kraft, glaube ich. Also deswegen glaube ich, die Versicherungsbranche hat auch zu Recht einen schlechten Ruf, weil es gibt wirklich viele Versicherungsberater, die jetzt nicht so, ich sag mal, sauber und so ordentlich arbeiten und den Kunden vielleicht auch enttäuschen auf eine gewisse Art und Weise. Aber es gibt auch ganz, ganz viele coole und fleißige und ehrliche Versicherungsberater. Und ich glaube, jeder sollte sich einfach mal die Zeit nehmen, sich mal wirklich damit zu beschäftigen, mit seiner Versicherungsmaterie und sich einen guten Berater suchen, weil es wirklich bereichernd sein kann, wenn sich jemand um einen kümmert und jemand einem die Hand reicht, auch wenn es mal wirklich ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger wird, ne? So, also das ist im Endeffekt jetzt das Why, warum ich es tue. Ich mache es wirklich sehr, sehr gerne und ich sitze auch teilweise nachts, also ganz spät abends noch dabei, nicht weil ich im Stress bin, sondern weil ich es wirklich gerne mache. Also wenn ich jetzt so ein Versicherungskonzept, ich habe hier gerade zum Beispiel auf meinem linken Bildschirm eine komplette Analyse mit ganz vielen Zahlen, Fakten, Daten, wo andere sagen würden, um Gottes Willen, Sebastian, was hast du damit zu tun? Für mich ist das cool. Also ich bin total in meinem Element und ich könnte mich da wirklich, also wenn ich jetzt die Kinder nicht abends ins Bett bringen müsste, würde ich da wahrscheinlich 3 Stunden wieder rumtüfteln und überlegen, wie kriege ich da was rausgeholt? Also das freut mich. Ich fahre auch zum Beispiel, wenn wir mit unserem Bulli in den Urlaub fahren und wir haben 3 Stunden Fahrt vor uns, ist mein Laptop immer auf dem Schoß und ich rechne irgendwas Versicherungstechnisches, aber es stört mich nicht. Ja, Jenny runzelt manchmal auch die Stirn und sagt, wie kannst du denn so viel arbeiten? Aber für mich ist es einfach keine Arbeit, sondern es bringt mir wirklich Spaß. Also deswegen freue ich mich jetzt in meiner Selbstständigkeit noch mehr, das zu tun, was ich wirklich gerne tue. Und es hat mir bei meinem vorigen Arbeitgeber auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich komme jetzt halt viel mehr in den Bereich rein, wo es mir wirklich, wo ich noch mehr in meinen Stärken bin, weil ich viel mehr Kreativität habe, ne? Also, ja, aber gut.
Okay, also finde ich mega spannend. Also toll, dass du uns da so mit reingenommen hast. Also wirklich nochmal eine komplett andere Sichtweise, definitiv. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, du hast ja gesagt, du machst es jetzt komplett autonom, du bist jetzt da ganz alleine unterwegs, hast dich halt eben ganz bewusst selbstständig gemacht. Also es gibt ja einen riesengroßen Sektor, die Branche ist ja riesig mit dem Angestelltenverhältnis. Da können wir natürlich jetzt auch nochmal einsteigen zum Thema Angestellt überhaupt. Wo ist denn für dich da der größte Unterschied oder was ist der Grund, warum du gesagt hast, ich habe das jetzt ganz lange gemacht mit dem Angestelltenverhältnis, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Was genau war da für ein Antrieb dahinter? Weil du hättest ja das, was du alles beschrieben hast, ja auch so weitermachen können.
Ja, definitiv. Es wäre auch weiter, denke ich mal, gut gegangen. Ich sag mal so, in jungen Jahren, als ich in der Versicherungsbranche angefangen bin, ich habe ja mit 21 bin ich ja sozusagen eingestiegen in die Branche. Ich bin jetzt ja mittlerweile schon im biblischen Alter nahezu. Und am Anfang war ich sehr dankbar für alles, was ich bekommen habe. Also für alles, was ich machen durfte, für jeden Karriereschritt. Ne? Ich habe dann ein kleines Team geleitet in Bagdeheide angefangen 4 Leuten, am Ende waren wir 12. Dann habe ich die Aufgabe bekommen, für ein noch größeres Team zuständig sein zu dürfen. Hatte am Ende sogar Personalverantwortung, wenn man jetzt alle Mitarbeitenden dazu zählt, von bis zu 50 Personen. Und ich habe mich da auch wiedergefunden, weil dieses sich in den Dienst anderer Menschen stellen, das kannst du sowohl auf Kundenebene machen, du kannst es aber auch auf Mitarbeiterebene machen, weil es gibt ganz viele Menschen, die brauchen einfach Unterstützung und die freuen sich auch, wenn es jemanden gibt, der sagt, hey, ich setze mich mal 2 Stunden hin, wie geht's dir, was machst du so und wie kann ich dich noch unterstützen, noch erfolgreicher zu sein oder noch besser mit deinen Kunden sprechen zu können. Oder ganz einfach vielleicht für dich nochmal wieder das Why zu klären, warum bist du eigentlich hier? Aber es ist dann im Laufe der Zeit dieses Autonomiebedürfnis, was ich entwickelt habe, also wirklich autonom Entscheidungen treffen zu können, immer mehr in Konflikt geraten mit meiner Tätigkeit. Also das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt bei einer Firma gearbeitet habe, die irgendwie schlechte Mitarbeiterführung praktiziert hat, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass die Bereitschaft, ich nenne es einfach mal sinnbildlich, du stehst auf dem 1-Meter-Brett, du machst eine Rolle vorwärts und du musst mit dem Köpfer ins Wasser rein. Und das machst du jetzt jahrelang und irgendwann stellst du fest, ich habe meine Arschbombe ausprobiert und ich habe auch 10 Punkte bekommen und die Leute haben sogar noch lauter geklatscht. Und du fängst an, diese Arschbombe immer wieder zu machen und jetzt schreibst du, sag mal, sinnbildlich in deinen Bericht, Arschbombe gemacht, nochmal wieder Arschbombe gemacht. Und irgendwann sitzt du in einem Gespräch und dann fragt dich jemand, wieso fangen sie eigentlich jetzt mit Arschbombe an? Und dann sagst du, weil das meine Überzeugung ist, weil die Rolle vorwärts mit dem Köpfer, die bringt mir auch Spaß, aber die Arschbombe, das ist das, was zeitgemäß ist. Und jemand fängt an zu sagen, aber in unserer Firma werden keine Arschbomben gemacht. In unserer Firma wird die Rolle vorwärts mit Köpfer gemacht und wir möchten sie bitten, damit wieder anzufangen. So, und dann redest du wieder mit deinen Leuten und machst, ne, und dann fängst du wieder an, diese Rolle vorwärts zu machen. Du fühlst dich aber nicht wohl bei dieser Rolle vorwärts. Du möchtest am liebsten wieder die Arschbombe machen. Und ich sag mal so, in der Selbstständigkeit ist es so, mein Syndrom, mein Why kann ich total umsetzen, mich in den Dienst anderer Menschen zu stellen, Menschen zu unterstützen bei ihren Versicherungen, Finanzen. Ich kann auch, wenn ich mit Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern zusammenarbeite, die unterstützen. Aber ich kann halt selber entscheiden, ob ich die Rolle vorwärts mit Köpfer mache oder ob ich die Arschbombe mache, ob ich meine Visitenkarten in blau, schwarz, grün oder transparent drucke, ob ich meinen ethischen Gedanken, den ich jetzt ja noch gar nicht erwähnt habe, inwiefern ich den jetzt in mein Geschäftsmodell integriere. Das sind ja auch Rahmenbedingungen, die in einem Unternehmen ein bisschen weiter gesteckt sind, in anderen Unternehmen ein bisschen enger gestrickt sind. Und für mich fühlte es sich, vielleicht auch nur für mich persönlich, fühlte es sich so an, als wäre es immer enger und immer enger und immer enger geworden, aber wahrscheinlich nicht, weil die Regeln immer enger wurden, sondern weil mein Autonomiebedürfnis immer größer wurde und immer größer wurde. Und ich irgendwann so auch auf Basis von Situationen, die da eingetreten sind, wurde mir so ganz glasklar auf einmal, wenn du das jetzt weitermachst, machst du es eigentlich nur, weil du dort ein cooles Gehalt bekommst, aber nicht, weil du das machst, was dir wirklich langfristig diese Glücklichkeit, also dieses Zufriedenheitsgefühl.
Erfüllung.
Das zu tun, was du wirklich, diese Erfüllung, genau, dieses, wie ich das ja auch gesagt habe, in Fülle leben und in der Vorstellung zu sein, wie du dich wohlfühlst in deinem Doing, ne? Man sollte auch nicht immer nur danach gehen, was sich gut anfühlt. Manchmal muss man im Leben auch das machen, was sich vielleicht nicht gut anfühlt. Deswegen, ich bin da jetzt auch kein Weichei, der jetzt jedes Mal, wenn er etwas macht, was sich nicht so perfekt anfühlt, flüchtet oder so. Ich bin ja immerhin über 20 Jahre bei dieser Firma gewesen. Aber ich glaube, dieses Autonomie, autonom handeln zu dürfen oder handeln zu wollen, das ist einfach gewachsen im Laufe der Jahre. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann da so rausgekapselt. Und für mich ist es eine Weiterentwicklung. Ja, es ist nicht, ich habe was Doofes beendet und mache was Gutes jetzt, sondern es ist einfach eine Fortsetzung von dem, was ich so an Eigenschaften und Fähigkeiten mir aneignen durfte in dieser Firma, ist einfach jetzt so. Viele denken, es ist ein Rückschritt. Ich habe ja vorher als Führungskraft gearbeitet und jetzt bin ich ein selbstständiger Vertriebsmitarbeiter, ne? Aber für mich ist das ein Next Level, ne? So, auch wenn es von außen vielleicht gar nicht so aussieht.
Ja, aber gut. Wie relevant ist es, wie es von außen aussieht?
Ja, also das klar. Also ein bisschen denkt man ja immer so, was machst du da eigentlich? Und die Arschbombe, die 10 Punkte, die du kriegst, das sind ja auch Menschen von außen, die dann anfangen zu klatschen. Aber am Ende stehst du morgens mit dir selbst auf und gehst mit dir abends selbst ins Bett und musst halt das machen, ne, wo du weißt, das ist das, was dich wirklich erfüllt, ne? Das stimmt schon eigentlich.
Ja, und ich glaube, wenn du es genau so machst, ja, dass du dafür losgehst, was dich so richtig krass erfüllt, dann geht es nicht darum, dass die Leute im Außen irgendwas klatschen, sondern dass es dann ja auch im Endeffekt, und das ist ja ein Abfallprodukt, auch auf dem Konto klatscht.
Ja. Genau, auf jeden Fall, genau.
Ja, das kommt ja dann von ganz alleine. Das ist ja eine ganz andere Dynamik, die da entsteht. Und das merken auch Menschen. Menschen riechen das, die haben ein Gefühl dafür, ein Gespür, wer du bist, wie authentisch du bist mit all dem, was du bist, was du von dir gibst. Das merken die. Ja, also es ist ja auch etwas, was ich jetzt auch wahrnehme, jetzt auch in einem Gespräch, wie sehr du da auch hinterstehst hinter all dem. Ja, und das ist ja halt das, was es so wertvoll macht.
Genau, und das ist auch gut, wenn also jeder, der in einer Situation ist, wo er nicht so richtig weiß, mache ich jetzt das Richtige oder mache ich jetzt das Falsche, ich glaube, dass es, wie du das gerade gesagt hast, es kann dann irgendwann zum Problem werden, weil es wirkt sich dann auf den Schlaf aus, dass du dir Gedanken machst, du kannst vielleicht nicht mehr so gut schlafen, weil du irgendwas tust, was du eigentlich nicht gerne tust, dann fängst du an zu grübeln. Dann und irgendwann geht's, glaube ich, auch ins Körperliche über, dass du dann anfängst, Kopfschmerzen zu bekommen, dass du dich verkrampfst, dass du Sod brennst. Bei mir ist es dann der Magen häufig, der dann auf einmal nicht mehr mitspielt und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich auch regelmäßig diese Bilanz aufzustellen in den Bereichen Finanzen. Ist es klar, ne? Bin ich im Plus, bin ich im Minus? In Bereichen Partnerschaft ab und zu eine Bilanz zu ziehen. Wo wollen wir hin? Müssen wir was ändern oder sind wir da auf dem richtigen Weg? Im Bereich Gesundheit, ja, Ernährung, das war ja für mich auch so ein Effekt, wo du mich auch total abgeholt hast, weil ich wirklich der Meinung war, es ist gesünder, Fleisch zu essen. Das war in meinem Innersten so verankert, dass es für mich so fast schon wie ein Angriff sich angefühlt hat, als ich festgestellt habe, wie du dann darüber gesprochen hast, auf einmal kein Fleisch mehr zu essen. Aber mittlerweile, also als ich dann wirklich ich habe mich in allen möglichsten Foren und YouTube-Videos und so weiter dann auch fachlich informiert und habe dann festgestellt, das ist ein Grundsatz, den du über Bord werfen solltest. Das ist, es ist einfach, nur weil ich es immer denke, muss es ja nicht richtig sein. Also die Bilanz hat am Ende dazu geführt, dann mich einfach anders zu ernähren, ja. Und so gibt es im Beruf, glaube ich, auch diese Bilanz, wo man gucken muss, bin ich jetzt hier glücklich, bin ich jetzt hier zufrieden? Und wenn du dann in dem Moment, wo du merkst, dass es eben anders dich mehr erfüllt, dass du dann auch wirklich das durchziehst, du hast es ja genauso gemacht und ja auch zum ähnlichen Moment, glaube ich, dass man es wirklich auch durchzieht dann, weil ansonsten kann daraus ja auch nichts mehr entstehen. Also das ist eben so das, ne? Also diesen Übergang zu finden und sich nicht irgendwann in diese Opferrolle reinzubewegen und zu sagen, alles ist doof und zum motzenden Mitarbeiter zu werden, das ist ja, ich habe mich da selbst auch bei erwischt häufig, dass ich dann angefangen habe zu motzen und mich ja so schlecht zu äußern. Und daran habe ich dann gemerkt, irgendwie in diese Richtung möchte ich nicht. Wenn ich mich jetzt anfange hier zu beschweren, dass es hier nichts mehr für mich ist, dann muss ich auf der anderen Seite auch so konsequent sein zu sagen, was ist es denn das, was eigentlich das Richtige ist, ne? So.
Ja.
Ich hoffe, das hat deine Frage jetzt beantwortet.
Ja, auf jeden Fall. Also was was ich ja ganz besonders spannend finde, ist bei dir, dass du ja dich auch dafür entschieden hast, dich sehr konkret auch zu positionieren als jemand, der komplett ja, etwas, was etwas Eigenes macht, was anderes macht, was alle anderen so am Markt nicht machen, nämlich, dass du speziell für Menschen, die einen ethischen Impact bewirken möchten, also die was Gutes tun möchten, auch über den Weg der Versicherungen oder Kapitalanlagen, whatever, die Möglichkeit gibst, genau solche Projekte zu unterstützen. Das heißt, du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden, mit deinem Vorhaben ja auch einen ethischen Output zu generieren. Und das finde ich zum Beispiel ganz besonders toll. Wie bist du auf die Idee gekommen, das in einem ethischen Kontext zu setzen? Also nicht einfach nur zu sagen, okay, Versicherung, ich bin jetzt einer von vielen, aber bei mir ist es halt irgendwie cooler und ich mache jeden Tag eine Arschbombe mit euch, sondern zu sagen, ey, lass uns doch irgendwie einen richtig geilen Job machen, richtig coole Dienstleistung, dass ihr top aufgestellt seid und gleichzeitig die Welt auch noch verändern.
Ich glaube, das hat seine Wurzeln tatsächlich in der Entscheidung auch, also der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, ist nicht gewesen die Gesundheit, ne? Auch wenn es schon sehr positiv auf meine Gesundheit ausgewirkt hat, insbesondere auf meine Cholesterinwerte, die waren nämlich alarmierend und die sind jetzt wirklich cool und ich mache ja auch regelmäßig Blutbild und merke, dass das mir auch gesundheitlich gut tut, aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich mich hauptsächlich vegan ernährt habe, sondern das ist der ethische Aspekt gewesen, wenn man sich damit beschäftigt, was alles mit dem mit der Massentierhaltung zu tun hat. Jeder kennt das eigentlich, ja, und keiner findet das eigentlich schön. Und jetzt, wo, wenn man sich dann selbstständig macht, man überlegt sich ja, was könnte denn das Geschäftsmodell sein? Was passt zu dir? Und du beschäftigst dich wieder mit deinen, ich sag mal, mit deinen drei Grundeigenschaften oder mit dem Why. Und ich bin ja von Sternzeichen Löwe. Und Löwe steht ja so ein bisschen auf der einen Seite für Kraft. Du bist auch Löwe, ne? Löwen. Das wusstest du gar nicht, ne? Okay. Ja, Löwe steht ja für Kraft und für, aber auch für Gerechtigkeit.
Ja.
So, und es ist so ein bisschen dieser, Gerechtigkeit habe ich auch über meine Familie so ein bisschen vermittelt bekommen. Mein Bruder, das Ungerechteste im Leben, glaube ich, was ich gemacht habe, ist, als es Weihnachten war und jeder hat einen Weihnachtskalender gehabt, ich habe gleich am 1. Dezember bin ich nachts in das Zimmer meines Bruders gegangen, habe mir den Kalender geklaut und habe ihn aufgegessen. Und am nächsten Tag hatte ich noch schön 2 bis 24 und mein Bruder hat gar nichts mehr gehabt. Und das hat sich dann auch nicht gut angefühlt im Nachhinein. Aber irgendwie ist es so über mich gekommen. Ich musste diesen Weihnachtskalender aufessen. Und nachts, wo keiner geguckt hat, habe ich ihn geplündert. Und das war für mich so ein Moment, nee, meine Mutter hat gesagt, ihr seid Geschwister, ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst euch Sachen teilen und so. Und deswegen ist dieser, wenn du das ein Leben lang, mein Bruder ist 1,5 Jahre älter, ne, also er ist jetzt auch nicht ganz weit weg. Und wenn du in diesem Gerechtigkeitskonstrukt aufwächst, dann verankert sich das, glaube ich, auch in dir. Und es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Also wenn du die Massentierhaltung und den Tierschutz letztendlich im Herzen trägst und du dann ein Geschäftsmodell aufbaust, dann kommst du zwangsweise auch in die Überlegung, kannst du das miteinander kombinieren? Und letztendlich ist es so, das ist das Schöne bei Versicherungen, jeder, der eine Versicherung abschließt, bewirkt ja auch, dass die Versicherung dem Versicherungsvermittler eine Provision zahlt. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn du mich jetzt zwischen deine Versicherung und dich schalten würdest, dann hättest du sozusagen wie ein Anwalt für deine Versicherung, ja, so wie Check24, der für dich immer die günstigsten Tarife raussucht und die besten Leistungen, nur dass es in Persona ist, ja, also du hättest mich als Person und nicht als Callcenter, sondern mich als Person, der sich dann um deine Versicherung kümmert und dadurch, dass ich das mache, bekomme ich sozusagen von der Versicherungsgesellschaft dafür dann eine Betreuungsprovision. Und jetzt kann man halt überlegen, nehme ich das ganze Geld für mich oder kann ich damit auch was Gutes bewirken? Und wenn du selber aus dieser Welt kommst, dich vegan zu ernähren, dann bist du auch connected mit Menschen, die vegan sind. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, auf der einen Seite ins Versicherungsgeschäft reinzukommen, auf der anderen Seite aber auch das Versicherungsgeschäft wieder zu nutzen, um etwas zurückzugeben. Und beides ist ja, finde ich, wichtig, ne? Auf der einen Seite, du musst ja profitorientiert denken als Kaufmann, weil wenn du nicht profitorientiert denkst, dann rationalisierst du dich ja irgendwann selber weg, dann kannst du auch nicht mehr für die Menschen da sein. Und das ist, finde ich, so cool bei einer Versicherung, wenn jemand eine Versicherung abschließt, ich kann jetzt mal das Beispiel bringen, einer Tierarztpraxis, da bin ich ja so gerade auf der Suche, nach einer Tierarztpraxis, ich weiß gar nicht, ob du das auch schon bis zu Ende einmal durchdacht hast, mit Michelle hatte ich das mal besprochen, die war ja mal Tierärztin und die hat mir erzählt, es gibt Menschen, die kaufen sich Tiere und haben aber eigentlich gar kein Geld für Tiere, So, die denken, ja, du kaufst den Hund und sagst, Mensch, was soll mich das schon kosten? Ich kaufe dir ein bisschen was zu futtern und das reicht, ne? Und keiner rechnet damit, dass dieser Hund auch mal krank werden kann. Also es kann zum Beispiel passieren, dass eine Nierenerkrankung dazu führt, dass du deinem Hund für 200 Euro Medikamente im Monat kaufen musst. Es kann passieren, dass dein Hund eine Magen-OP, dass an deinem Hund eine Magen-OP durchgeführt werden muss. Es kann passieren, dass dein Hund einen Unfall hat, dass er operiert werden muss. Und eine Hunde-OP sowie eine Menschen-OP kostet natürlich Geld und teilweise kostet sie 5.000 Euro. Und wenn man das nicht mit einkalkuliert, wenn man sich ein Tier zulegt und auf einmal kommt die Überlegung, die aber einem Menschen nicht kommt, weil jeder Mensch ist in Deutschland pflichtversichert. Und wenn sich ein Mensch verletzt, dann fragst du dich nicht, jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern, Jonathan müsste jetzt beispielsweise am Knie operiert werden, dann würde ich ja nicht überlegen, bezahle ich das jetzt oder lasse ich ihn einschläfern? Weil ich habe ja keine 5.000 Euro, also muss ich ja meinen Sohn einschläfern lassen. Wird sich ja keiner fragen. Bei Tieren macht man das aber. Man legt sich ein Tier zu und eine Katze zum Beispiel, sie ist noch ganz jung und ne, sie ist vielleicht auch über die erwachsene Katze in die Welt gekommen und sie wird vom Auto angefahren und sie bricht sich zum Glück nur das Bein und jetzt muss das vielleicht operiert werden. Dann sagst du dir, naja gut, was soll ich jetzt diese Katze, sie ist zwar gesund, aber 5.000 Euro kostet die OP oder 3.000, ich weiß nicht, was so eine OP jetzt im Detail kostet, aber es kann ganz schnell mal 3.000 oder 5.000 Euro sein und dann lassen die Menschen ihre Katzen einschläfern und das ist eine Vorstellung, die nicht schön ist. Also ich glaube, keiner findet das schön, dass ein Tier eingeschläfert wird. Ne? Und deswegen ist mein Gedanke eben, es gibt sowas wie eine Tier-OP-Krankenversicherung. Ich will da jetzt keine, ja doch, ich will auch Werbung dafür machen, weil es eben auch die Tiere retten kann. Und so eine Tier-OP-Katzenversicherung kostet zum Beispiel so roundabout 10 Euro, wenn du jetzt eine gute haben möchtest. Ne? Vielleicht auch 12, nagel mich jetzt bitte nicht fest. Aber diese 12 Euro sind halt gut investiertes Geld, weil du kriegst halt diesen Worst Case über die Versicherung finanziert, dass irgendwann eine OP 5.000 oder 3.000 Euro kostet. Und wenn man sich das jetzt zur Aufgabe macht und sagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir das schaffen würden, dass mehr Tierbesitzer ihre Tiere auch vernünftig versichern, damit sie in dem Moment, wenn sie die große Frage kommt, kannst du dir das leisten, dass dein Tier operiert wird, sagen kannst, das brauche ich mir gar nicht zu überlegen, weil ich habe ja eine Tierkrankenversicherung, mein Tier kann operiert werden, dass man das über eine Tierarztpraxis, sag mal, an die Leute bringt. Und der Erlös aus einer Tierkrankenversicherung, ich verdiene ja auch Geld mit Tierkrankenversicherung, den würde ich dann an diese Tierarztpraxis zurückgeben, sodass man sozusagen einen Geldtopf hat. Dieser Geldtopf, aus diesem Geldtopf kann man sozusagen wieder etwas finanzieren, egal ob das eine Impfung für Tiere auf der Straße ist oder ob das eine OP für eine Katze ist, die vielleicht noch nicht versichert ist oder was auch immer. Also das ist dann auch letztendlich nicht mehr das, womit ich mich beschäftigen würde, sondern das würde dann der Tierarzt oder die Tierärztin machen. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man auf der einen Seite die kleinen lieben Tiere versichern kann oder auch natürlich die großen. Man kann auch Pferde versichern. Und auf der anderen Seite eben mit dem Erlös wieder etwas Gutes bewirken kann. Ja, also deswegen Versicherungsgeschäft kann auch in diese Richtung gehen. Und das ist jetzt so eine Möglichkeit. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch mit Kindern, wie man Kindern helfen kann, Kindern in Not oder auch älteren Menschen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und du kommst natürlich über diese Geschichte auf der einen Seite ins Versicherungsgeschäft rein und verdienst ja auch Geld mit der Versicherung. Du kannst wieder einen Teil dieser Einnahmen zurückgeben. Das war einfach so der Gedanke.
Mega. Was ja aber auch nicht jeder macht. Also das könnte ja jeder machen, rein theoretisch. Aber ich finde es halt cool, dass du das machst. Also das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das, ich weiß gar nicht, ob das auch jemand macht. Also ich habe mich damit jetzt gar nicht so auseinandergesetzt. Meistens sind es Versicherungskonzerne, die dann aufgrund irgendwelcher Zertifikate in soziale Projekte investieren müssen, damit sie
dieses Zertifikat... Man könnte es machen.
Ja. Man könnte es machen, ja genau. Aber es wird ja auf so großer Ebene häufig gemacht, ne? Also in Anführungsstrichen gemacht. Da macht man es dann aber, das war eben das, was ich eben sagen wollte. Das machen die Unternehmen, um dann gut dazustehen, ja?
Also, Greenwashing.
Ja, also um ein Umweltzertifikat oder um die CO2-Bilanz zu senken, werden teilweise Zertifikate gekauft, weil die Unternehmen es selber nicht leisten können. Und das sind dann so die Projekte, die von den Unternehmen. Und hier, als wenn du kleiner Selbstständiger, sag ich jetzt mal, bist, dann kannst du es halt selber kreativ gestalten. Ne? So. Und das ist dann halt die Überlegung.
Also wenn jetzt gerade hier eine Tierarztpraxis zuhört und eine Tierärztin oder was auch immer, bitte unbedingt melden, würde ich es mal sagen. Ne?
Würde ich mich sehr freuen.
Total krass. Kann es denn nur eine sein oder würdest du es auch mit mehreren machen? Weil ich finde, es ist...
Klar, du kannst es mit jeder Praxis machen. Es ist eigentlich kein großer Mehraufwand. Ich habe hier über meinen Dienstleister richtig coole Möglichkeiten, Landingpages und auch Abschlusslinks zu gestalten. Das heißt, die Abschlussmöglichkeit, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen, ist jetzt nicht ein riesengroßes PDF-Formular, was man ausfüllen muss, sondern man klickt sich dadurch zwei, drei Geschichten durch und dann ist der Hund oder das Tier versichert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in der Woche, sag ich mal, 200 Verträge hätte, das kann man sehr gut bewerkstelligen, weil es einfach super unkompliziert ist. Also von daher ist da nach oben zum Glück keine Grenze gesetzt.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, weil ich das wirklich ganz toll finde. Und ich habe, du hast mir im Vorwege ja schon erzählt, dass du da so ein paar Projekte am Start hast, aber so habe ich es jetzt auch noch nicht verstanden. Das heißt also, du bietest das an, würdest da eine Kooperation mit einer Tierarztpraxis machen oder auch mit mehreren. Das heißt, die Leute haben dann den Vorteil, dass sie als Konsument oder als Tierhalter keine ethische oder ethisch fragwürdige Entscheidung mehr treffen müssen, also dieses nach dem Motto, bezahle ich jetzt die OP oder lasse ich meine Katze einschläfern und kaufe mir eine neue, ja, also es ist ja einfach, Menschen machen ja verrückte Sachen, oder sie müssen es machen, weil sie wirtschaftlich selber nicht in der Lage sind, das heißt also, dem Tier ist geholfen, dem Besitzer ist geholfen, klar, natürlich in der Tierarztpraxis profitiert damit Sicherheit auch von und die Provision fließt direkt zurück an die Praxen, die das bewerkstelligen, also ich meine, das ist ja eine Win-Win-Win-Situation. Finde ich ganz toll, dass du da so ein Projekt aufrufst. Richtig cool.
Ja, im Endeffekt haben wirklich alle gewonnen. Also das ist ja, das finde ich, das Coole daran, wenn man in der Selbstständigkeit ist. Du kannst ja Win-Win-Win-Situationen schaffen. Das Tier fühlt sich wohl, der Tierbesitzer, für den ist es eigentlich auch kein großer Aufwand. Klar, eine Tierkrankenversicherung, die kostet schon ein bisschen mehr. Aber so ist für den Tierbesitzer ist eigentlich kein großer Aufwand. Die Tierarztpraxis kann es übrigens auch nutzen, um, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Charity-Aktion auch zu propagieren, weil ich finde das eine mega cool. Also wenn ich jetzt Tierarztpraxis wäre und ich möchte mich in meiner Region auch bekannt machen, dann finde ich, über sowas kann man sich eigentlich super gut bekannt machen. Deswegen, das Tier ist versichert, der Besitzer hat keine große Aufwendung. Die Tierarztpraxis kann es für sich auch als Marketing-Aktion sogar nutzen und ich verdiene ja auch einen Teil mit den Tierkrankenversicherungen. Somit gibt es einfach keinen Nachteil an dieser ganzen Aktion. Und das ist eben auch das, was an Kreativität in so einer Selbstständigkeit viel, viel besser umgesetzt werden kann als jetzt in einem Angestelltenverhältnis. Weil da kommt dann eine Compliance-Abteilung, ein Datenschutz und ne, dann beantragst du, dass du diese Aktion machen willst und dann kriegst du nach einem halben Jahr eine Antwort, in Anführungsstrichen, ja, unter den Bedingungen geht's nicht, weil da müssen sie noch das und das und das und das und das und das und dann, ja, so weißt du, dann, das ist eben, ja, das Schöne daran.
Also jetzt nur noch Arschbomben.
Mit 10 Punkten natürlich.
Arschbomben. Okay, alles klar. Ich klatsche schon mal für dich. Ich finde das sensationell. Ich finde es richtig cool. Und da wird bestimmt der ein oder andere auf dich zukommen, der das jetzt hier vielleicht hört. Unbedingt weitersagen. Genau, finde ich mega, mega cool. Darf ich dir noch mal ein paar polarisierende Fragen stellen?
Klar.
Zum Thema Versicherung, weil ich das immer ganz spannend finde. Nochmal, das ist ja halt so ein Thema, das ist ja eine ganz krasse Auslegungssache. Und es gibt ja Menschen, also Versicherung hat ja auch so ein bisschen was mit Mindset zu tun, finde ich. Welche Versicherung brauche ich denn als Mensch wirklich in Deutschland, in dieser Gesellschaft, als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger? Also was brauche ich denn wirklich? Was macht wirklich Sinn und was ist einfach nur, was kann ich mir schenken? Was würdest du sagen? Was wäre deine Einschätzung? So einfach mal so über den Daumen so. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen, der jetzt zuhört.
Okay, also es gibt ja Pflichtversicherungen, ne? Sobald du Auto fährst, brauchst du eine Kfz-Versicherung, sonst kriegst du das nicht angemeldet. Wenn du wenn du nach Deutschland kommst oder in Deutschland geboren wirst, brauchst du eine Krankenversicherung, das ist schon mal so Pflicht, um da schon mal dabei zu sein. Und es gibt Berufsbilder, wo, wie zum Beispiel mein Beruf, eine Vermögensschadenhaftpflicht Pflicht ist. Also da erübrigt sich die Frage, brauche ich das oder nicht? Ich muss es einfach machen. Und ansonsten ist es eben, wenn man sich immer vorstellt, so mache ich das mit meinen Kunden immer, wir schauen uns im ersten Termin immer an, in welcher Lebenssituation ist der Mensch, wie viel Vermögen hat der Mensch. Also ich sag mal, ein Jeff Bezos von Amazon braucht sicherlich keine Unfallversicherung, weil er aus seinem Vermögen diesen Schaden bezahlen kann. Wenn du aber selber von deinem Arbeitseinkommen beispielsweise abhängig bist und du kannst einfach ohne dein Arbeitseinkommen deine Miete und deine Kredite und so weiter und so fort nicht bezahlen, solltest du darüber nachdenken, auch eine Unfallversicherung zum Beispiel abzuschließen. Aber die Höhe hängt natürlich jetzt wieder davon ab, wie viel Geld du verdienst. Deswegen muss man immer individuell mit dem Kunden gemeinsam schauen, in welcher Lebenssituation ist der Mensch, oder die Familie oder die Person, wo möchte die Person hin? Und dann kann man letztendlich über die Bedarfspyramide gucken, was ist das Fundament, also was sind die, ich sag mal, Existenzsicherungsbausteine, was kommt da drüber und was kommt dann in der Spitze? Also ich würde mal so sagen, ohne da jetzt groß weit auszuschweifen, jeder, der von seinem Arbeitseinkommen abhängig ist, sollte darüber nachdenken, seine Arbeitskraft auch abzusichern. Das kannst du machen mit einer Grundfähigkeitenversicherung. Das kostet ein bisschen weniger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber auch die ist natürlich gut. Die Lohnfortzahlung ab der sechsten Woche wird häufig vergessen. Also ja, mal, wenn ich jetzt mit einer Chemotherapie auf der Couch liege und nicht mehr arbeiten kann und ich falle jetzt mal 2 Jahre aus, dann kann es als sein, dass ich eine große Umsatzeinbuße habe und dafür gibt es den Tarif Lohnfortzahlung, also Tagegeld. Also alles, was mit Absicherung Arbeitskraft zu tun hat, sage ich mal so im Großen, ohne jetzt nochmal weiter ins Detail zu gehen, weil ich glaube, das langweilt vielleicht auch den einen oder anderen, ist, glaube ich, eine Überlegung wert, ne, dass man das in den Versicherungsschutz integriert. Dann ist auch meiner Meinung nach eine existenzsichernde Maßnahme, dass du was fürs Alter weglegst, ganz gleich, ob du es im ETF-Sparplan oder in einem Rentenversicherungsvertrag mit staatlichen Förderungen als betriebliche Altersvorsorge, wie auch immer, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Weil wenn du 67 Jahre alt wärst und du bekommst nach Abzug der Inflation vielleicht noch eine kleine Mini-Rente, dann ist es schon gut, wenn du zusätzlich etwas zurücklegst, um dann im Alter noch leben zu können. Deswegen würde ich sagen, so existenzsichernde Maßnahmen, eine BU oder eine Unfallversicherung, eine Lohnfortzahlung, eine vernünftige Altersvorsorge, das sollte das Grundpaket sein. Natürlich die gesetzliche oder private Krankenversicherung, braucht man nicht drüber reden. Und wenn ich jetzt über die Straße renne, das habe ich jetzt gerade wieder vor einer Schulklasse gehabt, das Beispiel, dann hat es vor kurzem letzte Woche noch geschneit tatsächlich. Es war glatt auf den Straßen. Und du rennst beispielsweise mal eben schnell noch über Rot, weil du es nicht anders geschafft hast, über die Straße. Es kommt zu einem Autounfall und es sind nicht nur 2 Autos, also ein Sachschaden, sondern es sind auch Personen da drin, die verletzt sind. Dann kann es sein, dann gibt es einen Paragraphen, der sozusagen in Deutschland dafür sorgt, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch heraus, ich muss diesen Schaden uneingeschränkt bezahlen. Das heißt, kann also sein, dass ich, wenn es ein Schaden über 100.000 Euro oder 1 Million Euro ist, weil mehrere Personen verletzt sind, dann brauche ich eine gute Haftpflichtversicherung dafür. Ja, und dann sind wir auch schon, sag ich mal, so bei diesem Grundpaket, ne? So, und die anderen Versicherungen, das ist dann eben die Frage, wie viel habe ich zwischen Daumen und Zeigefinger, wie viel kann ich mir leisten? Und dann kann man halt über die anderen Bausteine, wie zum Beispiel eine Krankenzusatzversicherung nachdenken oder über eine Rechtsschutzversicherung oder über eine Hausratversicherung oder das Kfz eben auch Vollkasko zu versichern. Aber ich glaube, so muss man immer gucken, was ist das Existenzsichernde in dieser Bedarfspyramide, was ist das, was richtig Geld kostet, wenn es passiert. Das sind so die ersten Versicherungen, die man dann haben sollte. Und ganz oben kommt dann vielleicht die Handyversicherung, ja, weil ne, wenn das Handy vielleicht 1.000 Euro gekostet hat und es geht kaputt und ich habe keine Handyversicherung, dann muss ich im allerschlimmsten Fall einen Kredit aufnehmen, um mir ein neues Handy zu kaufen oder vielleicht auch für wenig Geld ein gebrauchtes. Ich komme also nicht in diese Situation, dass ich mein Leben nicht weiterführen kann. Wenn ich aber von heute auf morgen durch einen schweren Unfall im Rollstuhl lande, ich kann meine Hände nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr laufen und ich bekomme eben vom Staat nicht so viel Geld, um meine Kredite und meine Familie weiter zu ernähren, also meine Kredite weiter zu bezahlen und meine Familie zu ernähren, dann ist das, glaube ich, wichtiger, als jetzt ein Handy zu versichern. Oftmals wird es aber andersrum gemacht, dass man erstmal die Sachen, die man so sieht, eine technische Elektronikversicherung für sein MacBook, für sein Handy macht, weil das ist ja so das Heiligtum, was man hat, ne? Und dann kommt man irgendwann auf die Idee, so auch irgendwann mal vielleicht seinen eigenen Körper zu versichern und stellt dann aber fest, oh, jetzt habe ich so viel Versicherung abgeschlossen, das kann ich mir jetzt aber nicht mehr leisten. Und das ist, finde ich, wichtig, ein wichtiger Job, dass man da Menschen aufklärt, sich so zu versichern, dass man erstmal die Existenzsicherung sicherstellt und dann erst in die Spitze der Pyramide geht und ne, so.
Okay, ja, sehr cool. Und noch eine polarisierende Frage.
Ich fand die jetzt gar nicht so polarisierend, Steffi.
Okay, da sitzt jetzt einer und hört jetzt den Podcast gerade im Auto und denkt so, ja, lass den mal erzählen. Und wenn es im Schadensfall dann soweit ist, dann zahlen die eh nicht.
Kann tatsächlich passieren, würde ich sagen. Also es kann tatsächlich passieren, dass im Schadensfall nicht geleistet wird. Und da hängt es eben sehr stark davon ab, welchen Versicherungstarif habe ich gewählt. Also ich mache mal ein Beispiel bei der privaten Unfallversicherung. Da gibt es von bis, also nicht nur der Höhe nach, dass du da 3 Millionen Euro irgendwie versicherst, sondern auch eben von den Versicherungsbedingungen. Da gibt es Tarife, die zahlen bei Herzinfarkt und Schlaganfall als Unfallursache. Ich fahre mit dem Auto, ich habe einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, ich baue einen Unfall. Da gibt es Unfallversicherungen, die sagen, nein, der Herzinfarkt war zuerst, ja, und das ist ja kein Unfall, sondern das ist ja eine Krankheit. Der Herzinfarkt ist eine Krankheit. Und wenn das der Auslöser für den Unfall war, dann wird nicht gezahlt. Und daher kommt auch dieses von den Menschen, die dann sagen, naja gut, hast das Kleingedruckte gelesen, siehst du hast eigentlich einen Unfall gehabt, aber die Versicherung leistet nicht. Und da kommt es eben dazu, und da finde ich, das ist eben auch das Coole, wenn du Versicherungsmakler bist, zum Thema Beratungsethik, das ist auch ein eigenes Kapitel im Versicherungsbereich, wie ethisch berätst du? Verzichtest du darauf? Ich habe zum Beispiel gestern einen Kunden gehabt, der hat 4 Rentenversicherungsverträge gehabt und er hat sie genau so abgeschlossen, wie ich sie ihm empfohlen hätte. Und das fand ich jetzt, da hätte ich jetzt eine Menge Geld verdienen können, wenn ich ihm gesagt hätte, oh, das sind nicht so optimale Verträge, kündige die mal, schließ mal neu ab. Und genauso kann ich eben auch Tarife abschließen, wo ich eben auf einen Teil verzichte, einen Teil meines Einkommens verzichte, wo ich aber sage, der Vertrag ist besser. Ja, und als Versicherungsmakler hat man die Möglichkeit, dass man die Versicherungsgesellschaft, die jetzt die Nase vorn hat in dieser einen Sparte, dass man sich die aussucht und bei der anderen Versicherungsart, ich mache mal ein Beispiel, Unfallversicherung, gibt es eine Gesellschaft, die hat so das Nonplusultra, den Nonplusultra-Tarif schon seit Jahren, die nutze ich halt sehr, sehr gerne, weil ich weiß, da lasse ich nichts drauf kommen, das ist so das absolute Premium-Produkt am Markt und es ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis okay. Und dann gibt es aber wieder in der privaten Krankenversicherung wieder ein anderes Unternehmen, was meiner Meinung nach da die Nase vorn hat. Und wiederum auch in der Kfz-Versicherung. Da wechselt das sogar fast jährlich, welche Versicherungsgesellschaft da, sag ich jetzt mal, so die Nase vorn hat. Nicht nur vom Beitrag, sondern auch von den Leistungen. Und das ist eben das Coole, wenn du Versicherungsmakler bist. Du kannst rechtlich gesehen, bist du auf Seiten des Kunden und nicht auf Seiten der Versicherung. Und du kannst dann mit dem Kunden gemeinsam entscheiden, nach welcher Versicherungssparte suchst du jetzt welches Versicherungsunternehmen aus? Und dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, die Versicherung zahlt eh nicht, das wird dann immer unwahrscheinlicher, weil du ja dann eben immer bei den Gesellschaften, wo es jetzt die besten Produkte gibt, abschließt. Und damit senkst du die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden nicht bezahlt wird. Es ist nicht mehr, ist nicht ausgeschlossen, weil es gibt auch dann natürlich noch Fälle, die nicht bezahlt werden. Aber wenn du eben aus jedem das Beste rausholst, dann sinkt sehr stark die Wahrscheinlichkeit und dadurch steigt natürlich auch dann die Zufriedenheit. Weil ich habe schon ganz viele Schäden gehabt, wo Kunden sich bei mir versichert haben und der Schaden einfach gnadenlos auch schon nach 24 Stunden bezahlt wurde, wo man dann einfach super glücklich ist und das dem Kunden dann mitteilen kann und der Kunde auch super glücklich ist. Also deswegen glaube ich, dass das natürlich klar ist, dass keiner gerne einen Schaden abgelehnt bekommt, aber das ist wirklich, kann man sich mal auf der GDV-Seite, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, anschauen, wie viel Geld die Versicherungswirtschaft tatsächlich jedes Jahr in Milliarden an die Kunden raushaut. Da sieht man tatsächlich, dass auch ganz, ganz viele Schäden eben bezahlt werden.
Okay. Kurze Frage, einfach nochmal so, kurze Frage, kurze Antwort. PKV oder GKV, also private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung, wenn ich selbstständig bin? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne?
Tja, kurze Frage, kurze Antwort. Also ich sag mal so, ich bin ja nun seit dem 21. oder 22. Lebensjahr privat krankenversichert. Deswegen, ich bin totaler Fan, weil eben medizinische Versorgung und ich kann zu jedem Arzt gehen, ich kann zu jedem Chirurgen gehen und ich habe einfach ein super Paket. Aber trotzdem, es gibt eben auch Selbstständige, die kommen, die planen auch nicht, so viel Geld zu verdienen und bleiben immer in ihren kleinen Sphären. Ne? Reiche Frau, kleiner selbstständiger Mann oder andersrum, ne, und sagt, Mensch, ich mache so ein bisschen Geld und ne und so, ich komme so auf 1.000 Euro im Monat. So, und wenn du dann eine private Krankenversicherung abschließt, die vielleicht 600 Euro kostet, dann bleiben nur noch 400 Euro über, dann ist vielleicht die gesetzliche Krankenversicherung für den Einstieg das Beste. Auch da individuell. Aber wenn man die Möglichkeit hat und sich das leisten kann, ist es natürlich, was die medizinische Versorgung angeht, in der privaten Krankenversicherung 1A. Und deswegen bin ich natürlich totaler Fan von der privaten Krankenversicherung. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich das leisten kann und das die Möglichkeit hat. Aber auch da gibt es eine Risikoprüfung. Es kommt nicht jeder rein. Ich würde auch da sagen, lass dich individuell beraten. Rechne das aus. Guck auch, was es im Alter kostet. Das wird auch häufig vergessen, dass die Menschen dann sich schnell privat versichern und um Geld zu sparen, aber eben nicht die Vorsorge betreiben, damit sie auch im Alter ihre private Krankenversicherung noch bezahlen können. Also das gehört alles mit dazu. Das ist so Deswegen, weißt du, wenn ich jetzt antworte, alle müssen sich privat krankenversichern und dann gibt es vielleicht jemanden, der jetzt zuhört und der hat sich damals privat versichert, hat nicht vorgesorgt und zahlt über 1.000 Euro und würde jetzt in der gesetzlichen 400 Euro zahlen, dann ist der vielleicht jetzt enttäuscht gerade von der privaten Krankenversicherung. Deswegen tue ich mich immer schwer mit so generellen Aussagen, aber ich tendiere eher dazu, wenn man die Möglichkeit hat, sich privat zu versichern, das auch zu tun. Aber man muss halt trotzdem genau abwägen, ne? Bisschen zu diplomatisch vielleicht jetzt gerade für dich, aber...
Das ist alles in Ordnung. Jetzt mal so ganz losgelöst von dem ganzen Thema Versicherung. Du als Unternehmer, was ist Geld für dich?
Also ich glaube, Karl Lagerfeld hat das mal gesagt, ne? Wenn du das Geld aus dem Fenster rausschmeißt, kommt es durch die Tür wieder rein. War das Karl Lagerfeld oder... Also als Unternehmer, da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ach, ich traue mich das nicht, das Geld auszugeben für das oder für das oder für das, weil man hat das ja nicht so dicke gerade am Anfang, ne? Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man als Unternehmer auch Geld in die Hand nimmt, um es zu investieren, um was Gutes draus zu machen. Also das ist das Thema Geld. Also wer in Fülle in seiner Vorstellung lebt, erfolgreich zu sein und eben sich danach ausrichtet, wird immer Geld haben als Selbstständiger, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt und ganz, ganz viele Menschen, die auch, wenn man das richtig macht, Neukunden werden. Aber man muss, glaube ich, auch Geld rausgeben können als Unternehmer, um wieder neues Geld reinzukommen. Also das ist so das Thema Geld. Also Geld ist extrem wichtig, aber es ist auch wichtig, dass man Geld mal ausgeben kann. Also es gibt ganz viele Menschen, die so auf dem Geld sitzen und sich nicht trauen und 1 Cent und hier noch was sparen und da noch was sparen und so weiter. Wirst du, glaube ich, auch nicht glücklich durch.
Also, was ist deiner Meinung nach das beste Investment?
Das beste Investment ist immer das, was sich am Ende rentiert, ne? Also wenn am Ende mehr rauskommt, als du reingesteckt hast. Oder meinst du, welche Asset-Klasse jetzt?
Nein, ja, so wie auch immer, wie man das auch bezeichnet. Aber was ist das Wichtigste für dich? Worin würdest du immer investieren?
Also ich würde sagen, tatsächlich, nun habe ich eine Frau, die da auch beruflich in der Gesundheitsbranche, sag mal so, tätig ist, ne, und da auch so Produkte anbietet, würde ich sagen, eine Investition in die Gesundheit ist immer die wichtigste. Also, dass man in seine Gesundheit investiert, weil es gibt ja so dieses Balance-Modell, wo man sagt, in der ersten Hälfte des Lebens, wie war noch der Spruch, verbraucht der Unternehmer seine Gesundheit, um Geld zu machen. Und in der zweiten Hälfte des Lebens verbraucht er das Geld wieder, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Und damit man da gar nicht erst hinkommt, sollte man, glaube ich, von vornherein, auch in jungen Jahren, schon gleich in seine Gesundheit investieren, auch über die Ernährungsweisen nachdenken, über ganzheitliche, vollwertige Ernährung und auch über Bewegung und so weiter. Wenn man da Geld rein investiert, dann hat man schon mal ein gutes Fundament, um auch in höheren Jahren noch die Kraft zu haben, Geld zu verdienen. Deswegen glaube ich, das wichtigste Investment ist eigentlich das Investment in die Gesundheit.
Darf ich gleich die nächste Frage dazu? Finde ich eine ganz tolle Antwort, sehr weise. Wie wichtig ist es demnach, dass du etwas tust, was du liebst?
Wie wichtig das ist, dass du etwas tust, was du liebst?
Im Business, in deinem Leben generell, dass das viel Raum einnimmt.
Tja, also in Fülle zu leben, habe ich ja schon gesagt, ne? Also in der, ich glaube, es ist so ein kosmisches Gesetz. Wenn du das tust, was du wirklich gerne tust, dann tust du es gerne oft. Und wenn du oft etwas tust, was du gerne tust und was du gut kannst, dann bist du irgendwie erfolgreich, ne? So. Deswegen ist es schon wichtig, sich dieses Why zu fragen. Was kann ich eigentlich wirklich richtig gut und warum kann ich das richtig gut, sich dem zu vergegenwärtigen und dann danach zu handeln. Und ich glaube, dann kommt das automatisch, dass du Sachen tust, die du auch wirklich liebst. Also ich sag mal, ich liebe das Thema, also ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich das Thema Versicherungen liebe, aber ich liebe es irgendwie, mit den Menschen zu sprechen, mich in den Dienst zu stellen und zu helfen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist super wichtig, dass ich das tue. Weil wenn mir jemand das Thema wegnehmen würde, wäre ich, glaube ich, ja, irgendwie unglücklich.
Ja, ja, sehr, sehr cool. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich, Sebastian. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, einen Artikel zu schreiben in einer Tageszeitung und du wüsstest, jeder Mensch auf dieser Welt würde diesen Artikel lesen. Ausnahmslos, er wird in alle Sprachen übersetzt. Und gleichzeitig wärst du am nächsten Tag nicht mehr da. Du bist dann Sternenstaub. Das heißt, es hat für dich keine Konsequenzen. Du kannst schreiben, was du willst. Was würdest du der Menschheit sagen?
Boah, das ist echt eine ganz, ganz schwierige Frage, über die ich total nachdenken müsste, weil ich sie spontan wahrscheinlich nicht verfassen würde, diesen Artikel, ne? Das ist echt eine gute Frage, ey. Tja, was würde ich der Welt gerne mitteilen? Ey, das kann ich irgendwie spontan nicht so richtig, ja, genau. Also im Endeffekt glaube ich, ich würde da jetzt wieder auf das, was die Lehrerin von Jonathan gesagt hat, aus der Rudolf-Steiner-Schule, die gesagt hat, jeder hat einen Grund, warum er hier auf der Erde ist. Versuch rauszufinden, was dein Grund ist, warum du auf der Erde bist. Das lebt sich leichter, es lebt sich schöner und es ist total wichtig. Es gibt bestimmt Menschen, die erleben ihren letzten Atemzug und wissen bis heute nicht, warum sie auf der Erde sind. Und es gibt immer einen Grund. Und ich glaube, das ist wichtig, das rauszufinden.
Ja.
Deswegen würde ich darüber diesen Artikel schreiben, dass man sich damit vielleicht mal auseinandersetzen sollte.
Ja. Ein mega, mega schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit hier, für die ganzen Weisheiten, die du rausgehauen hast. Und auch für den komplett neuen Einblick mal in so eine Welt. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und wenn dir zu Hause das Ganze auch gefallen hat und du da ganz viel Mehrwert rausgezogen hast, dann teile unbedingt diese Podcast-Folge mit den Menschen, die dir wichtig sind, mit den Menschen, die du liebst, wenn das für sie eventuell ein ganz, ganz großer Mehrwert ist. Wenn dich persönlich die ganzen Themen interessieren, die wir hier besprochen haben und du auch dich connecten möchtest mit dem Sebastian, wir packen natürlich alle Links zu ihm hier unten in die Shownotes. Und ich freue mich immer ganz, ganz persönlich total über eine Rezension oder über ein Feedback. Teil da gerne mal deine Meinung, was du darüber denkst. Ich freue mich, wenn du hier mit am Start bist. Und wenn du selber sagst, du hast Bock, für deine Träume loszugehen, wenn du selber genau das leben möchtest, was Sebastian gerade auch so schön gerade am Ende nochmal erklärt hat, dann kannst du mit uns reinstarten. Am 24.03. startet eine neue Klasse des Löwenenclubs. Wir starten in 8 Wochen gemeinsam durch in ein komplett neues Leben für dich, dein Business aufs nächste Level zu bringen, natürlich im Einklang mit deinen Werten und richtig etwas verändern in der Welt. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und wir sehen uns hier in der nächsten Podcast-Folge.
Ich freue mich, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Und natürlich freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Rezension von dir. Und wenn es jetzt bei dir kribbelt und du spürst, dass du selbst etwas für dich und dein Leben verändern möchtest, du bereit für Next Level in deinem Leben und Business bist, dann findest du hier in den Shownotes die Links zu unserem Mentoring-Programm. In meinem Programm eröffne ich für dich Räume der radikalen Neuausrichtung, der absoluten Klarheit und des inneren Aufräumens. Räume für unfassbaren Wachstum, des liebevollen, aber unumstößlichen Ausbrechens. Und wenn du spürst, dass du ready bist für Erfolg, für Fülle, für völlig neue Möglichkeiten, dann findest du jetzt alle Infos zum Mentoring hier in den Shownotes.